Wasser im Ohr. Der Ebert-Bad-Podcast.
Okay, wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Zum einen die glockenklare Stimme von Ann-Kathrin Gorny und zum anderen...
Nito Torres natürlich.
Ja, selbstverständlich, ja, weil das bin ja
selbstverständlich.
Ich.
Selbstverständlich, das bist ja du.
Das bin ja ich. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Imsams Ebert-Bad herum. Ebert-Bad, Oberhausen, die Welt im Allgemeinen und auch das ein oder andere Beuteltier hängt sich zwischendurch mit rein in die Themenpalette. Wie schön, dich zu sehen. Hallo Ann-Kathrin.
Huhu, Nito.
Wie geht's dir denn heute?
Lu. Gut geht's mir.
Ja?
Doch, mir geht's gut. Nein, tatsächlich, ich kann es nicht anders sagen. Mir geht's gut. Ich hatte gestern einen ganz tollen Abend mit Starbucks. Mhm. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Wir kommen ja nächstes Jahr wieder und es wurden einfach, das musst du dir mal überlegen, es wurden einfach schon 100 Tickets verkauft heute Nacht.
Wow. Wir sind ja, da muss, das muss ich jetzt auch mal sagen, ich mache ja mit Heinz-Peter zusammen Let's Talk About Speck am 10. Dezember.
Ja.
Und wir sind auch schon fleißig am Arbeiten dafür. Und ich habe heute mal in den Trello geguckt. Sag mal, gibt ja überhaupt nicht mehr viele Karten? Mm-mm. Leute, wenn ihr das
dafür
sehen wollt.
Dass es so gesehen noch kein Stück gibt.
Doch, es gibt schon ein Stück. Aber eben halt so, ne? Ja, auf jeden Fall, also Leute, wenn ihr das hört und da noch rein wollt in Let's Talk About Speck am 10. Dezember, dann müsst ihr euch beeilen.
Aber ist das geil?
Das ist der Hammer.
Überleg mal, es ist doch, ohne dass man es jetzt großartig, also es stand weder in der Zeitung, noch wurde da, es ist einfach, weil die Leute euch geil finden. Das ist doch voll toll.
Das ist so geil, wenn die Leute einen geil finden. Ich kann das leider auf mein Privatleben so gar nicht übertragen, aber bitteschön.
Aber komm, dafür kriegst du dafür Geld. Ich meine, das ist doch
richtig.
Besser eigentlich.
Das
sogar.
Ist vollkommen richtig, das ist vollkommen richtig. Mhm. Ja, und dann will ich natürlich, wo ich gerade schon mal beim Werbung machen bin, möchte ich hinweisen auf einen Termin. Am 21. November, das ist ja jetzt nächste Woche, am 21. November, für alle Menschen, die aus Bottrop sind, und das sind ja viele Menschen, wir haben ja schon einige.
Komm zu uns, zu Kai Schumacher, wolltest du sagen. Ne?
Genau. Geh zu Kai Schumacher ins Ebertbad. Oder wenn ihr nicht an elektronischer Musik interessiert seid, der macht doch Elektromusik, ne?
Ja.
Wenn ihr nicht an Kai Schumacher interessiert seid, es kann ja auch sein, dass das der ein oder andere ist, dann ist kommt möglich, doch bitte ins Josef-Albers-Gymnasium nach Bottrop, denn da spiele ich ein Benefiz für den Abi-Jahrgang meiner Tochter.
Ach, wie schön.
Ich finde, das ist schräg genug. Da spiele ich mein Programm, die Bottrop-Monologe und da könnt ihr gerne hinkommen und die gesamten Einnahmen gehen in die Abikasse meiner Tochter. So, dann habe ich das jetzt auch gesagt einmal hier.
Ich muss einfach sagen, der 21. November, also nicht nur, dass eine gute Freundin von mir da Geburtstag hat, aber dieses Jahr, am 21. November, geht in Oberhausen und jetzt anscheinend in Bottrop so dermaßen die Post ab. Ja. Und zwar, bei uns spielt ja Kai Schumacher.
Ja.
Im Druckluft. Und jetzt bist du schon wieder weg. Was soll das denn? Jetzt bist du wieder da. Hallo, hallo. Hörst du mich?
Ich höre dich die ganze Zeit.
Ach so. Okay, dann ist das nur bei mir. Also bei uns im Ebertbad spielt Kai Schumacher. Mhm. Im Druckluft spielt Jack Palminger.
Ach, nein, pass auf, ernsthaft?
Pass auf, doch, ja, und im Altenberg spielt Paris Monster. Das ist also drei Nischenkonzerte in einer, wirklich in einer Stadt, die eigentlich gar nicht für Nischenkonzerte gemacht ist. Und du auch noch in Bottrop. Weißt du überhaupt nicht, wo man hingehen soll?
Wo weiß man nicht, wo man hingehen sollte?
Nee.
Ja, also ich würde zu mir gehen. Aber Jacques Palminger spielt im Druckluft, wie geil.
Ist das lustig?
Ach,
ja,
Mensch.
Finde ich auch.
Ja, schade. Naja. Naja. So, Werbung vorbei. Werbeblock vorbei. Da lief doch früher dann immer diese, da lief doch dann so eine Musik. Ute Schnute Kasimir. Kennst du noch Ute Schnute Kasimir? Bist zu jung für, ne?
So gesehen sagt mir das jetzt nicht.
Es gab ja früher, gab es das WWF, das Westdeutsche Werbefernsehen.
Ah, ich dachte, das ist irgendwas so wie World Wide Web und du hast es einfach nur falsch.
Nee. Nein, das gab es wirklich. Und zwar war das, durfte früher in den Öffentlich-Rechtlichen ausschließlich Werbung gemacht werden in der Zeit zwischen, ich glaube, 18 und 20 Uhr. Sonst durfte keine Werbung gemacht werden, weil es waren die Öffentlich-Rechtlichen. Wow. Und deswegen gab es eine extra Abteilung, das Westdeutsche Werbefernsehen, also jedenfalls hier beim WDR. Und da liefen dann halt so Sachen. Unter anderem eben auch statt der Mainzelmännchen liefen Ute Schnute Kasimir. dass du Ute Schnute-Kasimir.
Was ist es denn jetzt?
Weiß ich nicht, wenn du bei den öffentlich-rechtlichen Werbung guckst, dann kommen zwischendurch so kleine Zeichentrickfilmchen. Die Mainzelmännchen zum Beispiel. Mhm. Und hier waren es Ute Schnute-Kasimir. Beim Hessischen Rundfunk oder Baden-Württembergischen Rundfunk, wie immer das hieß, waren das Äffle und Pferdle. Das muss ja in Baden-Württemberg gewesen sein, SWR. Ja. Der damals noch SWF hieß. So, Äffle und Pferdle. Und woanders hießen die anders, was weiß denn ich, was es sonst noch so gab. Aber ich weiß, das war bei uns Ute Schnute Kasimir. Es war ein Riesending in den 80ern. Es war ein Riesending. Es war so ein Zwillings-Kinderpärchen, Ute und Schnute. Und dann gab es noch den kleinen Kasimir. Das war deren Kumpel. Und die hatten auch noch einen Hund. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Moppel. Der Hund hieß Moppel. Die hatten so einen kleinen Hund Moppel. Und dann haben die immer so Mini-Cartoons erlebt. Und damit, als hätte ich es geplant, kommen wir zur super Überleitung, das Interview des Tages.
Oh Gott.
Boah, bin ich gut. Das Interview des Tages, also dieser Woche, ist mit Michael Holzschulte.
Ah, toll. Toll. Ich bin sehr gespannt.
Den werden viele kennen. Tod, aber lustig ist sein Hauptcartoon, mit dem er auch live-programmmäßig unterwegs ist. Und wir haben zusammen gespielt in meiner Mixshow, da habe ich ihn kennengelernt. Und dann war ich jetzt in Essen in seinem Studio und habe ihn besucht da und interviewt. Und das war ein tolles Gespräch. Das könnt ihr euch später anhören. So, was macht denn der verschlossene Darm deines Hundes?
Er ist, wie man so schön sagt, durchgängig. Das ist mein neues Lieblingswort. Er ist durchgängig. Der Darm ist durchgängig. Es kommt, geht oben rein, es geht unten wieder raus, so wie es sein soll, in der richtigen Konsistenz, Top Sausage. Es ist alles fantastisch.
Das erinnert mich daran, dass wir hatten ja früher auch immer Hunde. Entschuldige, wenn ich jetzt das Thema ganz schnell auf mich wieder lenke. Wir hatten immer Hunde als Kinder.
Lass uns über mich reden.
Ja, können wir jetzt bitte wieder über mich reden. Habe ich dir das mal erzählt, dass meine dritte Tochter, die hatte einen Kindergeburtstag. Es war, weiß ich, der siebte, achte Kindergeburtstag, keine Ahnung. Und dann saß sie mit den ganzen Mädchen um den Küchentisch herum und da gab es dann Pommesgesichter und Würstchen, wenn man halt so, ne, was es dann halt so gab. Und dann wurde gequatscht, bla bla bla bla, und irgendwann in so eine Stille rein sagte ein Mädchen, und das ist wirklich wahr, können wir jetzt bitte wieder über mich reden? Und ich dachte, wie geil ist das? Hammer, Knaller. Können wir jetzt bitte wieder über mich reden? Naja, also auf jeden Fall, wir hatten Hunde früher. Und einer dieser Hunde hat damals, also ein Yorkshire Terrier hatten meine Eltern, und einer dieser Hunde hatte ein Wollknäuel verschluckt. Und meine Mutter hat immer viel gestrickt, und der hatte ein Wollknäuel verschluckt. Und dann irgendwann hing so ein Faden hinten raus aus dem Hund. Und es war klar, da ist noch mehr. Und dann haben meine Eltern damals verzweifelt versucht, diesen Faden aus dieses Knäuel aus diesem Hund rauszukriegen. Der Hund hat geschrien das war natürlich eine absolute Qual. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir dann damals mit dem Hund zum Tierarzt gegangen sind oder ob die das irgendwie rausgekriegt haben. Aber ich weiß, dass das so ein Riesending war für meine Eltern. Dieser blöde Hund, der dieses Wollknäuel verschluckt hat.
Boah, das ist aber ja auch, das heißt, man wusste gar nicht, ist noch ein Teil im
Es war halt was drin und deswegen schrie der, weil die versucht haben, halt das rauszukriegen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ausgegangen war. Ich war noch sehr klein.
Oh, da bin ich ja froh, dass mein Hund zumindest kein Wollknäuel gegessen hat.
Wie auch immer, egal. Also deinem Hund geht's wieder gut, der ist durchgängig.
Der ist durchgängig, genau. Und am Freitag dürfen auch schon die Fäden gezogen werden. Also es ist, Wahnsinn. Es sind einfach jetzt schon wieder 14 Tage rum, Nito.
Boah, Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, nicht ganz. 10 sind dann so. Aber trotzdem.
Naja, 10? Guck mal, wir haben doch genau vor einer Woche aufgenommen.
Ja, das stimmt.
Genau vor einer Woche ist Donald Trump Weltmeister geworden. Und nachdem wir diesen Podcast beendet haben, bin ich in mein Wohnzimmer gegangen. Und meine Tochter sitzt auf dem Sofa, hat die Nachrichten und sagt, Papa, guck mal. Und dann kommt gerade raus, dass der Scholz den Finanzminister entlassen hat. So schnell kannst du doch gar keinen Podcast machen, wie die Welt sich im Rekordtempo wahnsinnig macht gegenseitig.
Ja, ich finde auch, es ist so ein bisschen, dass du denkst, das ist doch, also das, jetzt ist aber doch wirklich Jan Böhmermann. Also jetzt ist aber doch. Ich finde, es hat aber, was hab ich gehört, das fand ich auch sehr schön, es ist so ein bisschen, dass Mama und Papa sich nicht mehr lieb haben und jetzt nicht mehr gemeinsam Weihnachten feiern wollen. Das ist so gerade so ein bisschen das Gefühl, was so mit unserer Regierung unterwegs ist. Es ist spooky, es ist einfach,
Genau, und dann kommt
mich
dieser.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon mal erlebt habe.
Und dann kommt dieser ungeliebte Onkel aus dem Sauerland und sagt: Ja, aber dann feiern wir Weihnachten halt dieses Jahr einfach 3 Tage vorher.
Genau.
Und dann habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört, das fand ich persönlich auch sehr schön. Es gibt wohl, das muss ich mal gucken, es gibt einen Wikipedia-Artikel, in dem Rekorde drin sind, die nicht mehr gelten. Also Rekordversuche, die nicht mehr angenommen werden. Weil es dabei das Tierwohl geht. Also es geht zum Beispiel
okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja.
Die meisten Zuschauer beim Kamel-Wrestling. Mhm. Oder also solche Dinge, oder die, was weiß ich, besonders gefährlich sind oder sowas. Und unter anderem gab es einen Weltrekord, und den fand ich ganz toll, im Postkartenschreiben. Die meisten erhaltenen Postkarten. Und die Geschichte, die ist echt ein Knaller. Da hat einer, der war einer todkrank, hatte irgendeine Krebsgeschichte. Und dann haben Freunde von ihm einen Aufruf gestartet, übers Internet, und haben gesagt, pass mal auf, der hat noch 4 Wochen zu leben. Wir gucken, dass wir dem so viel wie möglich Genesungskarten schicken. Und haben so eine, Internet, was für ein Blödsinn. Das war eine Kettenbriefgeschichte. So, also als es noch kein Internet gab, sondern als man noch Briefe geschrieben hat.
Ja.
Und dann haben die gesagt, wir haben jetzt 4 Wochen Zeit, ne? Dann ging das, dann dachten die, naja, der kriegt halt jetzt, wenn er Glück hat, ein paar tausend Karten. Dann hat aber in kürzester Zeit irgendein Milliardär aus den USA hat das mitbekommen und hat gesagt, weißt du was, du kriegst von mir keine Postkarte, ich lade dich ein und du kriegst eine Sonderbehandlung. Du kriegst die Super-Duper-Behandlung mit dem neuesten experimentellen Methoden XY.
Wow.
Das hat den Typen aber jetzt geheilt.
What?
Und deswegen haben die nach vier Wochen nicht diese Aktion eingestellt. So, und jetzt rate mal, wie viele Postkarten der bekommen hat.
Ach du Scheiße. Wenn du das so sagst, 30.000.
Ja, leg noch ein bisschen drauf.
500.000.
Na, ruhig noch weiter nach oben.
Was?
25 Millionen. 25, irgendwann, das waren das so viele, wow. Das waren Brite, irgendwann waren das so viele, dass die britische Post dem eine eigene Postleitzahl zugewiesen hat, weil die einfach nicht mehr, die konnten dem die Sachen nicht mehr, so, das war zu viel für die britische Post. Und dann denke ich, wie geil ist denn das, sag mal, du kriegst 25 Millionen Postkarten und irgendwo in diesen 25 Millionen Postkarten ist auch dein Steuerbescheid. Oder die Rechnung,
Klar.
Die Rechnung von der EVO. So, du denkst, Mist, ja, tut mir leid, die habe ich nicht Mistig. Bekommen, die ist irgendwo verschwunden.
Ich weiß auch nicht, da waren so viele Postkarten, ich habe nichts gesehen.
Oder wie ist das mit dem Nachsendeantrag?
Oh Gott, also,
du ziehst weg und dann sagt er, ja, können Sie mir das bitte nachschicken? Nein, ich möchte das nicht. Ja, und weil das nicht aufgehört hat, haben die diesen Rekord eingestellt. Haben die gesagt, nee, das ist jetzt Schluss, es ist Feierabend.
Aber das ist ja irgendwie trotzdem schön, ne? Es ist ja trotzdem eine total schöne Geschichte.
Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte und der hat wohl auch überlebt. Ich weiß gar nicht, ob er heute noch lebt, aber der hat diese Krankheit überlebt. Und du
Soll ich
so?
Dann mal meine erzählen?
Ja, bitte.
Also erstmal, ich glaube, meine gute Nachricht, die fand ich deswegen so besonders toll, weil sie zeugt irgendwie auf der einen Seite von gutem Musikgeschmack, aber auf der anderen Seite... Naja, ich erzähl's dir einfach.
Mhm.
So. Und zwar haben Forscher, manchmal denke ich mir auch, was machen Forscher eigentlich? Wie kommen die auf so bescheuerte Ideen? Aber auf jeden Fall haben sie versucht rauszufinden, welche Musik stimulierend auf Haie wirkt. Und zwar sexuell stimulierend.
What?
Genau, weiß man auch nicht. Wer da saß und dachte, boah Manfred, weißt du, was mich mal interessieren würde? Ich würde gerne wissen, was für Musik... Hören Haie eigentlich zum Pimpern?
Was
ja,
macht Haie geil?
Das möchte ich auch wissen. Und dann zack, machen die da eine Studie.
Okay. Ja.
So, aber sie haben etwas natürlich auch etwas rausgefunden.
Und?
Und zwar Die meisten Befruchtungen gab es bei Joe Cocker. Ah, das fand ich sehr schön. Aber und die wenigsten, nämlich Zero-Befruchtung bei Britney Spears.
Oh, okay.
Ja, so, das heißt jetzt also so eine 90er-Party, obwohl, nee, warte mal, 90er, ist es, ich nenne es Trash-Pop-Party, da wären die Haie nicht dabei.
Nee, da wären sie nicht, nee. Das ist dann schon eher so WDR 4.
Es ist eher WDR 4.
You are so beautiful. Was würden die denn noch sonst so für Musik hören? High on Emotion?
Barry White. Oh Gott. Ich bin auch Barry White wegen White, ne? Weiße, weißer
High. Ja, ja, so. Schon klar. Mhm.
Ja.
Ja. Wie geil ist denn das?
Ja. Wie kommt man zur Hölle auf diese Idee?
Na, vor allen Dingen, was spielen wir denen denn vor? Mozart? Na, oder vielleicht Wahlgesang? Nee. Wie wär's denn mit Joe Cocker? Oh, das ist eine gute Idee.
Ja, das ist eine super Idee, das versuchen wir mal. Love lift us up where we belong. Und dann gab es noch eine, aber das möchte ich dich jetzt einfach fragen, weil du bist ja so gesehen, bist du ja halb Spanier, Nito, ne?
Das ist richtig, ja.
So, und zwar gab es gestern die die Diskussion bei uns im Ebertbad mit zwei Thekenkräftinnen darüber, dass sie glauben, oder sagen wir mal, dass sie rausgefunden haben, dass Männer in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche, also die gehen unterschiedlich auf die Toilette.
Wie, was bedeutet das?
Also es geht darum, dass in diesem Fall in Irland Männer, wenn sie nebeneinander stehen am Urinal, miteinander reden. Aha, und zwar auch mit Fremden. Ja. In Deutschland würde das so gesehen niemand tun.
Das stimmt, das ist richtig.
So, wie sieht es in Spanien aus?
In Spanien gehen Männer nicht zusammen aufs Klo. Ich sag's, wie es ist, ich habe das noch nicht erlebt, dass man, dass in Spanien, wenn du da, also da, wo ich bis jetzt in egal wo war, ich war aber nie in Clubs. Gab es nicht die Möglichkeit, nebeneinander zu stehen.
Ah, okay, das heißt, es gab gar nicht dieses, das, okay, verstehe, ja.
Dass man so aneinander, nebeneinander. Ich war mal in Bremen und da war ich in der Kneipe, das war sehr schön. Die hatten auf Stirnhöhe ein Lederkissen. Das heißt, wenn du voll bist, kannst du dich mit dem Kopf gegen die Wand lehnen. Und kannst einfach laufen lassen. Sehr praktisch. Ich glaube, auch hier ist es, glaube ich, ziemlich unterschiedlich. Weiß ich nicht, wenn du, mir ist es ja, habe ich das erzählt? Wo war das denn? Im Hof Jünger ist mir das passiert. Im Hof Jünger habe ich gespielt. Und da gibt es keine eigene Künstlertoilette. Man muss auf die normale Toilette gehen. Da sind dann diese Becken. Und die Toiletten sind so eng, du kommst nicht aneinander vorbei. Und vor allem gehen die Toilettentüren, die gehen quasi zum Pissoir auf. So.
Oh, ja.
Das heißt, du stehst da, die Tür geht auf, der Mensch, der da gerade rauskommt, erschreckt sich, weil da einer steht, erschreckt dich, weil er dir die Tür gegen die Schulter kloppt und dann steht der da und kommt nicht an dir vorbei. Und wenn dann noch der Künstler da steht, der war paralysiert, der Mann. Und ich konnte auch noch irgendwann sagen, Entschuldigung, aber ich fühle mich beobachtet. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wie lösen wir die Situation? Das kann schwierig sein, ja.
Absolut.
Ihr habt ja kein Problem. Ihr quatscht ja einfach weiter, ne?
Naja, ich meine, bei uns ist ja einfach, wir sind ja immer in Kabinen.
Ja, ja, und dann quatscht man einfach weiter.
Dann quatscht man, genau.
Genau. Wenn Männer nebeneinander in Kabinen sitzen, die reden ja nicht miteinander.
Zumindest nicht in Deutschland.
Es entsteht ja immer so eine peinliche Stille, in der dann Geräusche unterdrückt werden, die man nicht unterdrücken sollte. Und das ist dann immer sehr lustig. Das ist immer sehr. Hab ich dir mal die Geschichte. Das war mit eines meiner peinlichsten Erlebnisse überhaupt. Und zwar habe ich damals in Krefeld Volker Diefes besucht. Also das war in meiner ganz, ganz, ganz, ganz, ganz Anfangs-Comedy-Zeit. Ich habe Volker Diefes besucht. Wir haben uns in einem Café getroffen. Und ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Also ich habe ja diese Geschichte mit der Laktoseintoleranz. Das heißt, ich weiß nie genau, was ein Milchprodukt mit mir macht oder nicht. Ja, manchmal passiert gar nichts, manchmal passieren Dinge, die ich so nicht weiter beschreiben muss. Wie auch immer. Auf jeden Fall in dem Moment, es geschah was und ich dachte, oh, ich muss mal eben dahin, wo auch der Kaiser seinen Fuß unter die Schüssel hält. Und dann dachte ich, gut, okay, das mache ich jetzt schnell. Laufe die Treppe runter, gehe in die Toilette hinein und denke noch, oh, hier ist aber, das sieht aber nett aus hier. Das gar nicht aussieht, also, ne? Das haben die hier schön gemacht, alles dekoriert. Duftstäbchen stehen da so rum und gehe auf die Toilette, setze mich hin und merke, oh, da ist jemand neben mir. Warte, weil ich ja weiß, dass das Geräusche macht. Und dann höre ich neben mir die Tür klappern. Die Person geht raus, ich höre draußen Hände waschen, höre eine Tür gehen und denke, ach, Gott sei Dank. Okay, gut. Ich tue, was ich zu tun habe. Wie gesagt, die Geräuschentwicklung ist dann der Fantasie überlassen, aber sie war immens und überhaupt nicht schön. So, ich bin fertig, ich ziehe mich an, ich gehe raus, gehe zum Waschbecken und dann steht da eine Frau. Und ich dachte, ich muss im Boden versinken. Die stand die ganze Zeit da. Ich weiß nicht, ob die so getan hat, als ob sie rausgegangen ist. Die hat da gewartet und hat wirklich, guckte mich an mit so einem, mit dem Blick des Todes. Und gesagt, habe ich mich wohl in der Tür geirrt? Ja, wahrscheinlich. So, was ist passiert? Ich gehe raus und gucke draußen aufs Schildchen. Ich weiß, dass ich mit voller Absicht in dieser Toilette gelaufen bin. Da waren diese kleinen Männchen, da gibt es ja das eine, das im Stehen in so einen Pott pinkelt und da gibt es eins, das auf dem Pott sitzt. Ich bin gut erzogen. Ich bin mit voller Absicht dahin gegangen, wo man sich hinsetzt. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das in der Sekunde, so gar nicht, so überhaupt nicht. Und selbstverständlich geschah es, dass ich dann da hoch bin und wirklich mit so einem hochroten Kopf setze mich an den Tisch und dann kommt diese Frau hinterher und setzt sich natürlich selbstverständlich direkt an den Nebentisch. Nein. Und dann dachte ich so, Volker, entschuldige bitte, erzählt. Er hat sich totgelacht und sagte, ey, entschuldige, wenn du das nicht aushält, hast du auf der Bühne nichts verloren. Wenn du so eine Peinlichkeit nicht erträgst, dann hast du auf der Bühne nichts verloren. Und er hat recht. Er hatte recht.
Genau, es gibt Schlimmeres.
Ja, ja. Genau. So, so viel dazu. Wo wir gerade bei Musik sind. Ich habe einen Song der Woche, und den ich wirklich wunderschön finde, von Amy Carty. Kennst du die zufällig?
Nee.
Der Song heißt Baker. Es ist eine junge, ich meine britische, aber bei dem Akzent nachzufolgen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall eine junge Singer-Songwriterin am Klavier und sie singt in dem Lied darüber, und das ist herzzerreißend, dass sie eine perfekte Bäckerin war. Also wirklich, sie war die Beste und alle haben gesagt, das schmeckt so lecker und das ist so gut. Und dann ist sie leider irgendwann 7 geworden. Und dann erzählt sie, dass sie mal eine richtig gute Malerin war. Und dass sie Bilder gemalt hat, wo alle gesagt haben, boah, Wahnsinn. Und oh, so toll und du bist so talentiert. Bis sie irgendwann halt gemerkt hat, naja, das Bild hier, das ich gemalt habe, sieht überhaupt nicht aus wie mein Vater. Ja, und dass das halt Teil des Älterwerdens ist, zu merken,
dass man nichts kann.
Das ist eine tragische Enttäuschung über diese Dinge. Und das ist so schön, was sie da macht. Also der Song heißt Baker von Amy Carty und den tue ich jetzt auf diese Playlist. Bitte hört euch das an. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz tolle Musik. Und es gibt ein wunderschönes, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, ein wirklich wunderschönes Video dazu, so ein Cartoon-Video, das auch ganz toll, dass diese Stimmung ganz toll einfängt. Hört euch das mal an, schaut euch das mal an. So, und damit sind wir bei der Überleitung des Tages zum Programm.
Wir starten mit dem 19. November, Dienstag, der 19. November, Trionale bei uns. So gut wie ausverkauft. Ich glaube, es gibt noch ein paar Restkarten. Ich glaube, da muss ich auch nicht viel zu sagen, oder?
Nee. Trionova und Small is Beautiful
aus Essen. Genau.
Aus Essen, genau. Genau, die machen zusammen Programm.
Wunderbar handgemachte Musik.
Handgemachte, geile Musik, ja, immer ein toller Abend.
Am 21., dann haben wir ja schon gesagt, ist ja quasi, da ist ja alles. Am 21. November ist einfach alles. Nito in Bottrop, Kai Schumacher bei uns, Jack Palminger in Brugloft und Paris Monster im Altenberg. Also Wahnsinn. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wo ich hingehen soll. Es ist mir auch, ich finde alles toll.
Ja, vielleicht können wir dich klonen.
Ja, oder ich mache so ein Hopping. Weißt du, so da mal 10 Minuten, da mal 10 Minuten.
Ja, das geht auch, natürlich.
Das ist ja doch alles recht nah beieinander bis auf Bottrop, ne? Aber dich kenne ich schon.
Mich kennst du ja schon, das ist richtig.
Weiter geht's dann mit dem 22. November und der Springmaus mit Weihnachtsprogramm. Das ist das erste Weihnachtsprogramm dieses Jahr. Okay. Es geht los.
Na toll. Ja, der erste Spekulatz, wie immer schon im Mai, kurz nach Ostern im Supermarkt lag. Wird sich jetzt langsam Zeit, finde ich. Hast du denn schon so Weihnachtsgeschenke geholt und so oder sich gekümmert?
Nee, das Gute ist, dass in meiner Familie wird nur gewichtelt. Das heißt, man zieht nur eine Person, das haben wir noch nicht gemacht. Und dann darf man nur für 30 Euro ein Geschenk kaufen, was tatsächlich alles viel, viel leichter macht.
Ach Gott, ja.
Habe ich gar keinen Weihnachtsstress. Ich habe mehr so, also ich habe ja noch mal kurz vor Weihnachten, ich habe 6 Tage vor Weihnachten Geburtstag. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ich mir wünsche. Das ist gerade das aktuell komplizierteste in meinem Dezember.
Ja, ich habe schon endlos lange Listen von meinen Kindern bekommen. Mal sehen, was ich davon alles nicht kaufe.
Am 23. Samstag, on air. Und zwar mit ihrem Abschiedskonzert. Die hören nämlich tatsächlich auf.
Oh, okay.
Ja. Das wusste ich gar nicht. Wenn man sie noch sehen will, und es lohnt sich wirklich wahnsinnig, es ist eine der besten deutschen A-Cappella-Truppen, kommt vorbei am 23. November ins Ebertbad. Abschiedskonzert. Am 24. dann etwas, was ich nicht aussprechen kann, was wirklich eine seltsame Situation für mich ist. Aber ich werde es mir trotzdem ansehen, auch wenn ich nichts verstehen werde. Wir haben nämlich am 24. November am Sonntag eine türkische Kabarettveranstaltung bei uns.
Ah, ja.
Mit wirklich großartigen Jungs auf der Bühne, die ich auch alle so kenne, also auch mit ihrem deutschen Programm. Werden es aber auf Türkisch machen. Das heißt, an diesem Abend, jeder, der kein Türkisch sprechen kann, sollte nicht kommen, weil es ist nicht, dass Kabarettisten mit türkischer Abstammung deutsches Kabarett machen, sondern tatsächlich auf Türkisch, also von Türken für Türken. Finde ich super spannend. Ich bin total gespannt, wie das wird.
Ja.
Ob ich irgendwas verstehe trotzdem. Also ich werde auf jeden Fall da sein am 24.
Also das mit dem Verstehen ist ja noch so eine andere Sache. Aber ich finde allein die Tatsache, dass die türkisches Kabarett machen, finde ich voll geil. Ich voll super.
Also, ja, vor allem macht es doch auch im Ruhrgebiet total Sinn. Ja, also ich meine, wir haben doch so viele Gastarbeiterfamilien hier, die hier so lange schon in Deutschland leben. Und die haben ja auch ihre Themen. Also das ist ja auch einfach nochmal was anderes. Und das wird natürlich dann auch bearbeitet. Da geht es mit Sicherheit viel darum, wie es ist, als Migrant in Deutschland zu leben.
Ja, natürlich.
Und zwar sind dabei Fatih Çevikoğlu, Serhat Doğan, Sertaç Mutlu und Aydın İzic. İzic, okay. Guck mal, das weißt du. Und Kadir Seyrek. Das war's. Damit, das ist dann schon wieder Sonntag.
Das
war dann schon wieder das Programm.
Okay. Ja, dann kommen wir zum Interview der Woche mit Michael Holzschulte. Der, wie gesagt, also ein fantastischer Cartoonist. Ich werde natürlich auch seine Homepage in den Shownotes verlinken und das kann man sich die ganzen Cartoons von ihm angucken. Der ist wirklich sehr bekannt und ja, ein super netter Kerl. Hört euch das mal an, Michael Holzschulte. So,
okay. Wir haben uns ausgeschmatzt.
Michael Holzschulte. Ich bin in Essen. Wo bin ich hier eigentlich?
Ich fange nochmal an, weil ich glaube, ich hatte das geschmatzt noch gesagt. Du hast mich.
Das ist völlig in Ordnung.
Ja? Okay, wir schmatzen uns in dieses Interview.
Wir schmatzen und ähnen uns ins Interview. Wo bin ich hier in Essen? Ich weiß ja gar nicht genau.
Frohnhausen. Ja, ich sage auch ganz gerne Frohnhaufen, wenn man nämlich nach draußen guckt. Viele Leute haben ihre Kottüten nicht dabei.
Ah, ja.
Und das ist sehr dumm. Es ist gerade sehr, sehr kalt, vor allen Dingen morgens. Und wenn man dann so eiskalte Finger hat, dann wartet man ja nur darauf, dass der Hund da endlich seinen Haufen macht und dass man dann wieder schön warme Finger kriegt.
Wie auch immer. Egal. Ich wohne ja am Park. Bei mir macht er immer irgendwo in irgendeine Wiese rein und dann muss man den halben Garten mitnehmen.
Ja, hier ist ja auch schön viel Grün. Ist ja auch an der Stadtgrenze zu Mülheim. Mülheim, wo wir uns ja kennengelernt haben, kann ich ja direkt schon mal verraten. Aber man hat ja trotzdem so Wege, bis man dann in diesen Parks ist. Und auch da lässt man das nicht liegen. Also sollte man nicht machen.
Das ist an alle Menschen da draußen. Lasst es nicht liegen. Genau.
Hier, man merkt es sind zwei Hundebesitzer sitzen sich gegenüber und wir haben rausgekriegt, beide kommen aus Rumänien.
Das ist also nicht die Besitzer, sondern die Hunde.
Die Hunde, ja.
Ja. Und einer kurz, einer langhaar, auch die Besitzer in dem Fall.
Ja. Die kennen auch beide sehr gut Peter Maffay.
Ja, das ist richtig.
Nee, aber schön, dass wir da schon eine Gemeinsamkeit haben.
Woher weißt du, dass ich Peter Maffay kenne? Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe eine tiefe, das ist eine dunkle Seite in mir.
Ich glaube, ich habe in deinem Podcast gehört, dass du einen sehr großen Faible für gute Schlager hast.
Ja, das stimmt.
Ich bin ja auch ein sehr großer Christian Steifen-Fan.
Ah ja.
Und bin jetzt nicht unbedingt so schlageraffin, aber ihn mag ich sehr gerne. Ich gehe sonst eher so in den Metal-Bereich von dem, was ich höre. Aber er ist natürlich großartig. Aber er geht natürlich auch so in diese 60er, 70er Jahre Schiene rein. Und so ganz viel Schmalz in der Stimme und halt wunderbare Instrumentierung. Und von der, ich glaube, das ist dann auch eher der Schlager, den du meinst.
Ne? Das
und nicht
ist
so
richtig.
Dieses, was man jetzt so in diesen Eckkneipen abends, wenn man mit dem Hund spazieren geht, dann hört. Oder was man so vom Ballermann kennt.
Andrea, über den Berg.
Über den Berg, genau.
Die Polonaise und einmal von hinten an die Schultern.
Ja.
Nee, das ist nicht meine Welt. Ich hab's gern mit vielen Geigen und ich mag diese, habe ich gestern noch drüber gesprochen mit dem Kollegen, über diese die Arrangements, die gemacht wurden. Die waren einfach sensationell. Die waren einfach sensationell damals.
Sehr viel Saxophon auch.
Viele Musiker im Studio. Wobei Saxophon, ich finde, Saxophon ist so ein Instrument, da bin ich
raus, ne?
Da bin ich raus.
Gut, dass du es sagst.
Also bin ich raus.
Also so ein Saxophon-Solo, da kannst du mich auch mit vertreiben.
Ja. Branford Marsalis bei Sting, auf dieser einen Sting-Platte, diese Sting-Live-Platte. Okay, da konnte ich damals noch mit connecten, aber alles andere gehört ein Saxophon-Solo einfach nicht in ein Lied rein.
Ich glaube, Peter Maffay hat es auch noch ganz gekonnt eingesetzt.
Ja.
Wo wir wieder bei Peter Maffay sind. Ich hab ihn auch mal nicht getroffen, aber er hat...
Hast du ihn mal übersehen?
Das war tatsächlich der Witz im Anschluss. Also gut, ich hole da ein bisschen aus. Er war auf der Frankfurter Buchmesse und er hat mit einer Kinderbuchautorin ein Buch zusammen gemacht. Ich meine, er hat ja sowieso auch hier Tabernakel, wie ich es gerne nenne, gemacht. Und er hat dann da gesessen, eine Lesung gemacht und da konnte man dann sehr nah dran vorbeigehen und mal gucken. War insofern für mich interessant. Ich musste zu meinem eigenen Signiertermin, habe dann Peter Maffay gesehen, habe ein Foto gemacht, weil mein bester Freund, der Alex Marone, den du ja auch kennst, Musiker aus Oberhausen, schöne Grüße, der war mit bei der Frankfurter Buchmesse, nur zu dem Zeitpunkt eben gerade in einem Museum. Und er hätte gerne Peter Maffay auch gesehen und das wussten wir, also wir sind dann in dem Moment Olli Hilbring und ich, ein Cartoon-Zeichner-Kollege. Und als Alex dann wiederkam, haben wir ihm erzählt, dass wir gerade Peter Maffay getroffen haben. Wir haben das dann aber ein bisschen ausgeschmückt, dass wir miteinander gequatscht hätten, dass wir uns Telefonnummern ausgetauscht hätten und was weiß ich. Mhm. Und wir hatten vor, einen Verlassmenschen gebeten, sich mal vor uns hinzuknien. Und dann haben wir ein Selfie gemacht, dass bei dem Verlassmenschen nur noch die Stirn zu sehen war. Der hatte auch so dunkle Locken,
diese Haare,
so graue Locken.
Okay.
Und das haben wir ihm dann gezeigt und haben ihn den ganzen Tag damit aufgezogen. Und der hatte sich einfach nur darüber geärgert, Peter Maffay nicht gesehen zu haben. Das heißt, man sieht, es ist nicht einfach mit mir als Freund.
Mhm. Du bist ja, wenn man deiner Biografie glaubt, du hast ja schon ganz früh angefangen mit Zeichnen.
Wie wenn man meiner Biografie glaubt?
Naja, das, was man so liest über dich.
Ja, habe ich alles erfunden.
Ja, entschuldige, du glaubst gar nicht, wie viele Kollegen das einfach machen.
Das kann ich mir gut vorstellen, aber... Es ist schon anstrengend genug, die Wahrheit zusammenzutragen. Ich meine, man braucht ja immer mal wieder eine Vita oder Biografie für irgendwelche Bücher oder wenn man jetzt bei Ausstellungen was einreicht oder so, das wird ja immer wieder verlangt und das dann so beisammen zu halten, ist schon anstrengend genug, wenn man dabei der Wahrheit bleibt.
Ich bin ja, also comic-mäßig, ich weiß, du bist Cartoonist, da kommen wir gleich noch also auf die
ja, du hast gut
feinen
aufgepasst.
Unterschiede. Ich bin ja Comic-Cartoon, Comic-Strip mäßig sozialisiert worden in den 80ern, frühe 90er, ganz viel Calvin und Hobbes, Mörs, Ralf König, Reiser, Jean-Marc Reiser.
Ja.
Ja, ne? Ja. Und so, das war so meine Welt an Humor und an Comic-Strip-Geschichte. Wie bist du sozialisiert worden?
Sozialisiert, gute Frage. Also es sind tatsächlich die franco-belgischen Comics gewesen, die ich zeichnerisch total super fand, also André Franquin und sowas. Der hat ja nicht nur Gaston und Masopolami erfunden, sondern eben auch die schwarzen Gedanken. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ja, er litt ja auch unter Depressionen und hat dann wirklich sehr, sehr schwarzhumorige so Einseiter gezeichnet. Die haben mich schon sehr, sehr früh irgendwie gecatcht. Und damit bin ich im Grunde groß geworden. Dann habe ich so das Thema entdeckt, Witz so auf ein Bild einzudampfen. Und dann habe ich mich daran ausprobiert und dann habe ich natürlich also die ganzen Cartoon-Zeichner und Zeichnerinnen entdeckt. Und ganz vorne mit dabei war da natürlich Martin Perscheid, der inzwischen leider verstorben ist. Also er war früher großes Vorbild. Bis zu seinem Tod war ich dann tatsächlich mit ihm eng befreundet. Und das hätte ich mir als Jugendlicher überhaupt nicht denken können, ne? Und das sind so die Einflüsse gewesen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt, ich glaube, dass die wenigsten von den Menschen, die das jetzt hören, eine Ahnung davon haben, wie so eine, ja, Cartoonisten-Szene funktioniert. Ist das so ein enger Kreis an Menschen, die vor sich hin nörden mit ihren Filzstiften?
Also wie wenn du jetzt schon Filzstifte sagst, da könnte man natürlich auch in so ein Rabbit Hole jetzt schon direkt versinken, was auf Nerdtum hindeuten würde.
Ich sag's, wie es ist. Ich hatte ein paar Fragen vorbereitet, ja, aber merke, die brauche ich gar nicht.
Diese allein die Materialwahl, ob es jetzt welche Stifte es sind und wenn ich schon Filzstifte, da könnte ich schon wieder oder ob man jetzt digital arbeitet, das sind natürlich alles extreme Nerdthemen, wenn man da so drin versinkt. Aber zu der Szene, ja, was soll ich sagen? Es gibt 3-4 große Veranstaltungen im Jahr. Das ist der Deutsche Karikaturenpreis, der Deutsche Cartoonpreis, dann beispielsweise eine Freiluftausstellung in Prerow und die Rückblende, der Deutsche Karikaturenpreis der Zeitung, den ich nebenbei erwähnt im Januar gewonnen habe.
Ah, hätte ich auch noch erwähnt.
ja, danke. Ich mach's sehr gerne selbst.
Ja, bitte.
Das ist ja mein Lieblingsthema. Ich, ne?
Ja. So.
Ich wollte auf die Veranstaltung hinaus. Also, wenn man da zusammenkommt, das ist so der harte Kern der Szene. Ne? Das sind irgendwie vielleicht so 60 Menschen, die mehr oder weniger davon leben, dass sie Cartoons und Karikaturen zeichnen. Und natürlich gibt's viel, viel mehr Leute. Aber das sind so die, die es irgendwie geschafft haben, irgendwo abgedruckt zu werden, etwas bekannter zu sein, in Zeitungen zu laufen, also mit ihren Zeichnungen. Da kennt, glaube ich, wirklich jeder jeden. Ich bin schwer dafür, dass man auch mal sagt, man muss sich nicht unbedingt immer leiden können. Das ist wie wenn man zur Arbeit geht, ne, muss ja auch nicht jeden leiden können.
Ich hätte jetzt auch gefragt,
kann man so ein bisschen so Beef ausleben, das wäre doch spannend, so wie im Hip-Hop, aber eigentlich ist es alles sehr, sehr harmonisch, muss ich sagen.
Ja, Mist, also nichts, kein Gossip.
Ja, das versuchen wir schon in so einem, ich mache ja mit dem Uli Hilbring zusammen einen Podcast, grob übers Cartoon zeichnen, viel mehr allerdings eher so im Kreativbereich haben wir natürlich viele Gäste. Und da haben wir am Anfang doch auch mal über Cartoons gelästert, die wir jetzt so richtig scheiße fanden. Und das hat uns so viel Ärger eingebracht. Mhm. Und Leute haben auf solchen Veranstaltungen, die ich gerade erwähnt habe, nicht mehr mit uns gesprochen, dass wir dann das jetzt alles ein wenig lockerer angehen.
Mhm. Aber dann ist das ja sehr überschaubar, ne?
Ist relativ überschaubar, ja. Aber genauso überschaubar sind, das muss man ja leider sagen, sind auch die Veröffentlichungsmöglichkeiten heutzutage. Mhm. Es ist ja schon seit über 20 Jahren Zeitungssterben. Es wird jetzt nur gerade immer schlimmer. Die Abos gehen zurück, die Zeitungen müssen immer mehr sparen. Und wo wird dann zuerst gespart? Eben an diesen externen Mitarbeitern wie Zeichnern, Fotografen. Und dadurch wird natürlich auch dem Medium irgendwie so ein bisschen das Gesicht genommen. Es wird immer mehr gleichgeschaltet, kann man fast sagen, auch wenn dieses Wort jetzt natürlich extrem anders vorbelastet ist, aber letztendlich, ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz. Ja. Also
na, wenn man im D-Bereich mal auf die Funke Mediengruppe zum Beispiel geht, also jetzt hier aktuell direkt bei uns hier, die ja alle Redaktionen einstampft.
Ach, bei euch, da reden wir jetzt ja über Bottrop.
Na, ich rede Fall, jetzt mal vom Ruhrgebiet.
Ruhrgebiet. Nee, da muss ich ja eben dazu sagen, ich komme ja ursprünglich aus Herten. Also ich bin in Herne geboren, ich habe bis vor ein paar Jahren in Herten gewohnt. Und ich habe angefangen bei der WAZ in Herten zu zeichnen, in einem Lokalteil. Dann wurden das immer mehr Lokalredaktionen. Und ich habe, also in sehr, sehr frühen Jahren, war ich vielleicht 19 oder so, so früh habe ich angefangen für Zeitungen zu zeichnen, da ging das schon los, dass diese ganzen Lokalredaktionen im sogenannten Fest war das. Also Kreis Recklinghausen hatte jede Stadt einen eigenen Lokalteil. Und das wurde schlagartig auf einmal zu einer großen Redaktion zusammengefasst. Mhm. Diese ganzen Lokalredaktionen wurden geschlossen. Und auf einmal hatte jede der Kreisstädte nur noch eine Seite. Und da fing das dann an. Und dann wurde das dann auch nur noch irgendwie zentral beliefert. Ich meine, das ist ja heute auch Standard. Man hatte irgendwo Newsdesk fürs Ruhrgebiet, vielleicht in Berlin oder so, keine Ahnung. Und das war schon vor über 20 Jahren tatsächlich im Kreis Recklinghausen der Fall und hat da schon angefangen, dass so diese Medienvielfalt im Zeitungsbereich komplett im Bach runtergegangen ist, bis dann eben auch diese Festredaktion komplett eingestellt worden ist. Erstmal vielleicht nicht so offensichtlich, weil, soweit ich das nämlich weiß, die Inhalte dann aber von einem Konkurrenzblatt dann kamen. Also im Grunde genommen Vielfalt wirklich nur noch, stand halt ein anderer Titel auf der Zeitung. Mhm.
Ja,
und genau. Diese Entwicklung ist halt immer weitergegangen und die Folgen sind jetzt gerade sehr extrem, wie ich das so finde. Ich muss ja dazu sagen, das betrifft ja nicht nur Cartoons so oder Karikaturen, dass das dann zum Beispiel aus dem Blatt fliegt. Ich habe im Zuge dieser Einsparung auch von einem Redakteur unter vier Augen mal gesagt bekommen, das ist schon ein paar Jahre her, deshalb kann ich es jetzt vielleicht offen sagen. Außerdem, die Zeitung gibt's dann auch schon gar nicht mehr von der... Die sind übernommen worden von einem anderen Verlagshaus und dann hieß es von oben Einsparung, Einsparung, Einsparung. Und diese Zeitung hat sich dann auch sehr, sehr wenig um kulturelle Veranstaltungen gekümmert. Also keine Vorberichterstattung mehr, die haben niemanden mehr hingeschickt, der darüber berichtet. Und im Zuge dessen wurde mir dann unter vier Augen mal gesagt, ja, ist so von oben jetzt gewünscht, die da oben. Ist natürlich dann, Verantwortung so ein bisschen abschieben, aber gut, so ein Redakteur kann da auch nicht viel für. Aber Kultur bringt keine Klicks. Und das ist ein Zitat, das hat sich bei mir in den Kopf gebrannt. Also das ist echt eine Katastrophe.
Kultur bringt keine Klicks.
Naja, und ich meine, als Comedian oder als Bühnenkünstler ist das natürlich auch eine Sache, ja, wie erreichst du die Leute?
Ja.
Also die sozialen Medien, die schränken natürlich die Reichweite auch extrem ein, sobald man irgendwie eine Veranstaltung bewerben will oder hey, ich habe jetzt eine neue CD oder ein neues Buch draußen, dann geht die Reichweite in den Keller. Klar, die sozialen Medien, die Unternehmen, die wollen Werbung verkaufen. So, und dann wird der Algorithmus darauf abgestimmt, dass dann solche Sachen nicht die Leute erreichen, die es eigentlich wissen wollten, weil die ja die aktiv folgen. Was bleibt dann noch? Presse. Und Presse hat aber auch kein Interesse mehr daran. Und dann ist im Grunde genommen, und das ist ja auch diese Entwicklung, hat die Lokalpresse damit ihre komplette Daseinsberechtigung ja auch komplett selbst abgeschafft, wenn da nichts mehr kommt.
Es werden ja auch keine professionellen Schreiber mehr besorgt. Es ist ja hauptsächlich, das sind ja Freizeitschreiber, oft die zu Veranstaltungen kommen. Und
Die Leserreporter,
ja. Früher war es das Kamerakind.
Ja, genau, die dann mit ihren Handys dann aus der letzten Reihe ein Foto von dem Bühnenkünstler machen und sagen, ja, war ganz
nett. Wie hat Ihnen das Programm gefallen? Also war großartig. Ich musste aber nach 10 Minuten gehen.
Das habe ich mal im umgekehrten Fall erlebt beim Kollegen. Ist jemand nach 10 Minuten gegangen und hat dann die Show verrissen. Da habe ich aber einen Leserbrief geschrieben.
Ich habe auf deiner Homepage gesehen, du machst, ist das Patreon? Oder wie machst du?
Es ist in der Tat etwas Ähnliches, ja.
Ja?
Ja. Bei dem ich mitmache oder beziehungsweise was ich da gerade ausprobiere, das nennt sich Steady. Und man kann einem, also ich habe da lange Hemmungen gehabt. Die haben tatsächlich mich angeschrieben und ihr dieses System erklärt und hat einfach damit zu tun, und da hat die Firma halt auch recht gehabt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die wollen jetzt nicht unbedingt die Bücher kaufen oder irgendwelches Merchandising oder so, aber die sind durchaus bereit und diese Bereitschaft gibt es in der Menschheit, mal Danke zu sagen, indem die vielleicht einen kleinen Betrag spenden oder sowas dafür, dass die seit über 20 Jahren im Internet kostenlos sich die Cartoons und die Trickfilme und so angucken können. Und da dachte ich, ja gut, probiere ich das mal aus. Und das ist tatsächlich eine Möglichkeit, mir dann mal Danke zu sagen. Und ich mache aber auch Verlosungen.
Sagen die Menschen Danke?
Also es sind natürlich auch, hat man auch Zuschriften. Also, was immer ganz berührend ist, wenn man geschrieben bekommt, dass zum Beispiel meine Cartoons und der Humor jemand über eine schwere Zeit geholfen haben. Das sind natürlich auch Sachen, die sehr, sehr berührend sind und mich freuen. Aber vor allem Danke zu sagen, dass dann mal irgendwie so ein kleiner Betrag gespendet wird oder regelmäßig da irgendwie so 1, 2, 3, 4 Euro dann kommen,
Es geht das ja da nicht um Reichtümer, es geht ja dann wirklich darum, dass Menschen das, ja, das ist anerkennen, die Arbeit anerkennen.
Genau. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man davon reich wird oder so, aber es ist auch eine Möglichkeit, die man dann gibt, weil man ja wirklich die ganze Zeit umsonst auch Inhalte ins Internet spielt und Leute damit unterhält.
Mhm. Ich habe heute Morgen Instagram geöffnet und da war ganz schnell ein Cartoon über Christian Lindner und seinen Porsche, der zum Käfer geworden ist.
Ja, das
ist das. Hast du den gestern Nacht schnell gemacht oder?
Ich wünschte, ich könnte das jetzt. Den hatte ich ja gestern schon gepostet und
ich habe es heute Morgen erst gesehen.
Ja, ich muss nur dazu sagen, also es war noch schneller.
Okay.
Lass ich jetzt kurz so stehen und muss dazu sagen, nein, er war schon fertig. Schon ewig lange, weil der Kafka-Bezug ist ja klar, den man da bei diesem Cartoon sieht. Und wir haben jetzt gerade das Jahr des 100. Todestages von Kafka und da ist dieser Cartoon für ein Buch erschienen. So, und der wurde jetzt irgendwie so absurd. Ja, aktuell.
Ja,
ne?
Aber unfassbar.
und das ist natürlich auch eine Sache, sich nicht nur die Cartoons auszudenken und die Ideen zu haben, sondern die dann vielleicht auch mal zu solchen Anlässen dann wieder rauszukramen und dann ja im Internet zu posten und den Leuten da ein bisschen was zu lachen zu geben. Mhm. Ich meine, anders sieht's aus, wenn jetzt gerade ein Flugzeug abgestürzt ist, dann würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Cartoon mit dem Sensenmann posten, der im Flugzeug sitzt und sagt, dass er jetzt gleich arbeiten muss. Das ist jetzt nicht so cool dann, würde ich nicht machen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist noch nie ein Flugzeug durch den Cartoon abgestürzt. Also von der, wenn da irgendwelche zeitlichen Ereignisse mal irgendwie schief laufen sollten, dass das jemand so im Internet sieht, während oder nach eines Flugzeugabsturzes, das ist nicht beabsichtigt. Also etwas Vergleichbares ist mir mal passiert. Und zwar, da war ja während der Corona-Zeit, war es ein EM oder eine WM, ich weiß es nicht mehr genau, und jedenfalls Fußball. Und ich habe einen Cartoon, da ist der Sensenmann zu sehen und ein Spieler, der kriegt eine schwarze Karte, Gag muss ich jetzt nicht weiter erklären. Und den hatte ich dann zu Fußball-WM gepostet. Und genau 2 Tage, nachdem ich diesen Cartoon gepostet hatte, war das Spiel, wo der Spieler Eriksen irgendwie kurz vor der Pause zusammengebrochen ist, wiederbelebt werden musste, ins Krankenhaus musste und nur ganz knapp überlebt hat. So. Jetzt ist da der Punkt, dieser Spieler hatte ein rotes Trikot, der hatte die Nummer 10. Und jetzt rate mal, wie der Spieler in meinem Cartoon aussah.
Der hatte ein rotes Trikot und die Nummer 10?
Ja. Und das ist ein veritabler Shitstorm geworden. Ja. Die Leute hat nicht interessiert, dass ich den vorher gepostet hatte, sondern eher geschmacklos und so. Und ja, das, da konnte ich nichts für. Der war schon 3-4 Jahre alt, war in diversen Büchern und Postkarten erschienen. Und hatte ich mir insofern halt auch nichts bei gedacht. Und also es war ja auch nicht der Spieler, sondern sah ja optisch auch komplett anders aus. Es war halt nur diese rote Farbe und die 10. Ja, und das war irgendwie, hätte ich da das Gefühl, ich wäre Prophet. nach dem, was mir da unterstellt wurde.
Naja.
Naja, muss man ein bisschen aufpassen, aber ich sag mal, das geht auch schnell alles wieder vorbei.
Inwieweit ist denn deine, wenn du bist aus Herne, dann Herten?
Herne geboren, dann nicht weit weggekommen, Herten gewohnt.
Und dann noch weniger weit weggekommen bis nach Essen.
Ja, erstmal muss man ja sagen, ich habe in Bochum studiert, aber da habe ich in Herten weiter gewohnt. Und zur quasi Geburt meines ersten Sohnes dann und der Liebe wegen nach Essen gezogen. Mhm. Ist halt auch eine Überlegung gewesen, weil ich bin ja als Cartoonzeichner überall in der Lage zu arbeiten, was sehr, sehr schön ist. Und meine Frau hat eine Agentur in Essen und dachte ich, das wäre echt richtig unfair, wenn sie wegen meines Jobs umziehen würde. Mhm. Und dann habe ich dann mal den Arsch hochgekriegt und habe mich mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone bewegt und bin jetzt in die Großstadt gezogen.
Ja, ich hätte nämlich jetzt die Frage gestellt, wie ist denn das, du bist, gibt es so Hotspots, wo man Cartoonisten antrifft oder arbeiten die immer da, wo es ihnen gut geht?
Also es ist tatsächlich so, seitdem auch die Technik besser geworden ist, ich möchte jetzt keine Geräte oder Marken nennen, aber ich sag mal so Geräte, womit man mobil elektronisch mit einem Stift arbeiten kann, kann man wirklich überall arbeiten und das ist hat sich unglaublich viel getan in den letzten Jahren. Ansonsten hat man natürlich seinen Zeichentisch und sein technisches Equipment und seine Stifte und da arbeitet man dann, also so richtig Hotspots oder so. Das ist natürlich auch von CartoonzeichnerInnen unterschiedlich, wo die Inspiration herkommt. Manche müssen spazieren gehen, manche müssen sehr lange auf dem Klo sitzen oder duschen, keine Ahnung. Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Mhm. Aber jetzt hier bei mir, ich muss natürlich regelmäßig mit dem Hund spazieren gehen. Die Kinder müssen bespaßt werden. Und ja, also von daher habe ich tatsächlich momentan genug damit zu tun, so mit Signierterminen, Live-Shows, alles, wo ich rund um das, was ich da produziere, unterwegs bin. Das sind dann so meine Hotspots, wo ich dann anzutreffen bin.
Mhm. Ich durfte ja gerade dein Arbeitszimmer kurz sehen. Also das ist ja auch ein Arbeitszimmer hier, wo wir gerade jetzt drin sitzen. Und ich bin dann doch überrascht, wie viel Zeichenmaterial da liegt. Man stellt sich ja das heute so vor, dass du dann dieses elektronische Gerät, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, warum auch immer.
Weil es halt unterschiedliche gibt.
Weil es halt unterschiedliche
und,
iPads gibt.
Und genau das wollte ich halt nicht nennen, weil das kriege ich noch nicht umsonst. ich kriege diverse Geräte zur Verfügung gestellt, okay, und auch Stiftmaterialien und sowas. Und genau das nicht. Deshalb dachte ich, gut, nee, dann, die können mich mal, die sage ich jetzt ja, hier nicht. Diese
dann habe ich die Apple-Leute. Jetzt auch nicht genannt. Habe ich die jetzt auch nicht, die Doofen. So, aber trotzdem, das sieht ja sehr nach Handwerk aus, was du da machst.
Ja, klar. Also ich sag mal so, dieses elektronische Arbeiten ist ja auch Handwerk. Ne? Es ist ja nicht so, dass jetzt der Computer für mich zeichnet, sondern ich habe einen Stift in der Hand und ich habe einfach nur anderes Material vor mir. Ne? Und dass ich in ein Display dann reinzeichne, das hat einfach den Vorteil, dass ich die Sachen sofort rausschicken kann an Redaktionen, für die ich arbeite, dass die Farben immer also gleich aussehen. Dazu muss ich sagen, wenn man jetzt ein Buch macht und man blättert dann weiter, blättert um, hat so eine Doppelseite, es sieht halt nicht schön aus, wenn die Farben, zum Beispiel Hautfarben oder Grüntöne jetzt für Pflanzen, wenn die nebeneinander liegen und die sind nicht ähnlich oder sind nicht in so einer Farbwelt, dass es sich beißt. Und da hat man natürlich viel, viel mehr Kontrolle drüber. Und man kann sehr viel, sehr schnell rückgängig machen. Der Arbeitsprozess ist einfach sehr viel effektiver. Und bei mir kommt ja noch hinzu, dass ich sehr oft Trickfilme aus meinen Sachen mache. Und wenn man da strukturiert dran geht, dann kann man die Sachen dementsprechend zeichnerisch schon so aufbauen, dass man etwas leichter Trickfilme draus machen kann. So, das ist so der Arbeitsprozess. Aber nach wie vor, und ich glaube, das ist vielleicht auch heutzutage so eine Gegenbewegung zu diesem ganzen alles im Internet und elektronisch und irgendwelche Streams, dass Leute doch ganz gerne auch Originale haben und Originale angucken. Und natürlich arbeite ich dann mit Pinselstiften und Tusche auf Papier und mit Markern und Aquarellfarben und erzeuge da noch analoge Originale.
Mhm. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich glaube, dass das, entweder war es Da Vinci oder Michelangelo, entweder war es Michelangelo oder Da Vinci, einer von beiden, der gesagt hat, die Figur ist im Stein drin, ich muss nur den Rest drumherum entfernen.
Ja.
Wie ist denn das mit so einem...
Ja, beim Blatt gibt's nicht so viel zu entfernen.
Ja, aber es ist ja eine Idee oder ein Cartoon. Das ist ja auch bei dir. Nein,
also
du hast ja keine. Also verstehe es bitte jetzt nicht falsch, aber das ist ja bei dir nicht detailliert. Das ist ja schon oft, deine Zeichnungen sind ja oft so rudimentär. Das ist ja einfach nur die Figur.
Es gibt eine kleine, klare Umgebung. Das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig bei so einem Cartoon. Du hast ja nur dieses eine Bild, um den Witz zu erzählen.
Ja.
Und wenn du da sehr viel drumherum hast, was von dem Gag ablenkt. Also ein so ein Bild, ne, da ist jedes Detail da drauf, strahlt eine Wichtigkeit aus, wo der Rezipient, der Leser, Leserin vielleicht denkt, oh, habe ich da jetzt irgendwie einen Witz nicht verstanden oder warum ist das da gerade? Deswegen lässt man sowas dann meist weg, also reduzieren bis zum Maximum.
Wie oft reduzierst du so ein
Bild, das fertig ist? Mit den Zeichnungen ist relativ einfach, dass man da so auf den Punkt kommt, auch mit Leserichtung drauf achten, auch beim Bild, ne? Viel länger feile ich eigentlich an den Texten, damit die Sprechblasen so auf den Punkt kommen, dass da sehr, sehr wenig Text ist. Und ja, als Comedian muss ich das ja nicht sagen, dass so die Punchline immer am Ende des Satzes steht. Also das, was das eigentlich Witzige ist. Und das dauert tatsächlich manchmal länger als die Zeichnung an sich, das Texten daran. Und ja, ich habe dann so ein weißes Blatt vor mir, ob es jetzt elektronisch ist oder analog. Und dann gibt's halt unterschiedliche Wege, wie die Idee vorher entstanden ist. Das kann manchmal, also ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und Sachen fallen mir auf. Also es hilft zum Beispiel mit so einer kindlichen Naivität alles zu hinterfragen. Da kommt man vielleicht auf Ideen, die einem so zufliegen. Ich habe da so ein Beispiel mit bei Rot hier halten habe ich mal in Erlangen an einer roten Ampel gesehen und dachte mir so, wie witzig wäre das, wenn ich jetzt aussteigen würde und das Schild festhalten würde. Und dann habe ich gedacht, Alter, ich bin ja Cartoon-Zeichner. Das muss ich mir jetzt aufschreiben. Das muss ich mir jetzt aufschreiben, dann kann ich das nämlich nachher zeichnen. Und der ist schon ein bisschen älter und er hat sich zu so einem Klassiker entwickelt, der auch inzwischen sehr oft als Foto nachgestellt im Internet zu finden ist. Und das ist so eine Idee, die dann so spontan da ist. Ne? Man muss dann zugreifen oder halt die Gelegenheit erkennen. Und dann gibt's natürlich, wenn ich jetzt für die Süddeutsche was zeichne, ein Thema so rudimentär bekomme und da überhaupt keine Ahnung von habe. Da muss ich erstmal mich reinarbeiten, recherchieren. Und dann muss das natürlich auch noch in irgendeiner Form, wenn möglich, witzig sein. Wobei jetzt teilweise kannst du auch einfach mal zum Nachdenken.
Also das gibt's schon. Du tust nicht ausschließlich das, worauf du Bock hast, sondern es kommen auch Aufträge von jetzt Süddeutsche zum Beispiel, die dann sagt, mach uns was über, ich schmeiß jetzt mal irgendwas rein, Klimawandel und Christian Lindner. Und
ja, ich habe schon relativ viel Bock darauf, das zu machen. Und auch wenn ich jetzt beispielsweise Buchillustrationen mache für Kinderbuchautoren oder sowas, das müssen natürlich Sachen sein, mit denen ich mich identifizieren kann, wo ich Bock drauf habe. Ich habe wirklich so viel zu tun.
Nein, das meine ich nicht.
Ja, aber ich habe auch so viel zu tun, dass ich da jetzt irgendwie, also jetzt gar nicht zeitlich schaffen würde, irgendwas zu machen, wo ich wirklich echt dran zu hart zu kämpfen hätte. Da empfehle ich dann lieber Kollegen. Und ja, es kommt nicht alles nur aus intrinsisch von mir, sondern manchmal ist natürlich auch ganz cool, dann so Anstöße zu haben. Und die Themen, die sind wirklich nur so ganz grob. Ne? Und dann darf ich da machen, was ich will. Aber man lernt halt auch nie aus. Und das ist halt auch das Schöne, wenn man dann solche Sachen macht. Wie gesagt, ich muss da nicht von allem eine Ahnung haben, kann mich da aber reinarbeiten. Und die Herausforderung ist dann, dass am Ende vielleicht sogar witzig ist. Und das ist natürlich auch sehr viel Druck, wenn man da Zeitdruck hat. Aber hat bis jetzt immer noch alles ganz gut funktioniert.
Weißt du was noch, was du gedacht hast, als du deine erste Zeichnung verkauft hast?
Ja, das war, als ich 15 war, das war für die WAZ damals in Herten, das war so auch mein erster Abdruck. Ich habe da echt gedacht, boah, cool, das könnte irgendwie auch was Berufliches sein. So, das hatte ich so im Kopf, also aus der Berufung auch was Berufliches zu machen und Lebensunterhalt damit zu verdienen, dass man das macht, was man lebt, wo man Spaß dran hat. Das war damals tatsächlich der erste Gedanke. Der zweite war dann, ich habe jetzt hier Geld verdient und ihr Kollegen, da müsst ihr in der Tanke arbeiten. Und ich sitze zu Hause und zeichne. So, das war dann der zweite. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr...
Das ist aber auch nicht wirklich ein Aufreißerspruch, oder?
Was denn?
Ich bin Cartoonist. Was machst du heute Abend?
Ja, was meinst du, warum ich das mit dem Bühnenprogramm mache?
Ja, verstehe.
Das darfst du jetzt meiner Frau nicht sagen, gleich.
Ja. Gibt's Sachen, die du überhaupt nicht zeichnen kannst?
Dazu muss man vielleicht sagen, dass es keine Schande ist, sich Vorlagen anzusehen. Also die Google-Bildersuche ist eines jeden Zeichners Freund. Und dann muss man halt dann zusehen, dass man es dann irgendwie hinkriegt, wenn es für den Cartoon wichtig ist. Ne? Ich sag mal, besonders schwierig sind natürlich immer Hände. Die kann man aber auch mal locker einfach so ständig in eine Hosentasche stecken, zeichnerisch. Oder, weiß nicht, die Leute. Und wenn die Personen im Wohnzimmer sind, ja, wenn man keine Füße zeichnen kann, dann stehen die halt im Gebüsch. Ne? Also muss ein bisschen Fantasie entwickeln. So. Nein, man kann sich da in alles reinfuchsen und ich sag mal, dass das richtig Schwierige ist, so ein Repertoire aufzubauen, was man spontan zeichnen kann. Also da würde ich sagen, Hände sind eine große Herausforderung und so technische Geräte oder so Fahrräder und sowas, ne, das sind alles Sachen, da das ist schon relativ schwierig, das so aus dem FF zu zeichnen.
Es gibt ja immer so Themenphasen, die man so durchlebt. Hast du sowas?
Also ein ganz großes Thema ist natürlich bei mir der Sensenmann. Das hat aber damit zu tun, nicht, dass ich jetzt besonders
mobile wäre. Also ich meine jetzt auch so private Themen. Ja, bei mir war es dann Programm übers Kinderkriegen und so.
Genau, da, das ist es. Ne? Also du hast wahrscheinlich gerade den jüngsten Spross gesehen.
Ja.
Deshalb wollte ich ganz kurz einmal die Kurve kriegen. Sensenmann, ich bin jetzt nicht so morbide. Es hat nur damit zu tun, man weiß, wofür der Sensenmann steht. Mhm. Und da sind wir wieder ein Bild, ein Witz. Und er ist leicht zu erfassen, für wofür er steht. Und damit kann ich schnell einen Gag aufbauen. Ja, das ist insofern eine der Lieblingsfiguren. Und natürlich, die Lebensphasen, die spielen immer komplett mit rein. Also es haben sich in der letzten Zeit, sagen wir so, sehr viele Kinder-Cartoons angehäuft. Natürlich auch Hunde-Cartoons. Das ist so die Erfahrungswelt, die man hat. Und ich sage auch immer, die Themen, die man sich sucht und wozu man dann vielleicht auch Bücher macht, die sollten auch eben aus solchen Sachen entspringen, weil es sonst nicht authentisch ist. Also man sollte sich damit auskennen. Deswegen mache ich auch sehr viel zum Beispiel mit Filmen und Serien. Das ist so etwas, womit ich mich halt sehr beschäftige. Ich zeichne auch für Filmmagazine und das ist so ein Thema, was sich halt auch so wirklich komplett durchzieht. Und dann habe ich da halt auch Ahnung von, wenn ich so einen Film oder eine Serie gesehen habe und einen Cartoon drüber mache und den versuche so hinzubekommen, dass auch viele Leute den verstehen, ohne dass vielleicht sogar die Serie gesehen haben. Das ist so dann die große Kunst und das, was mir dann richtig Spaß macht.
Mhm.
Aber es muss das Interesse da sein. Und ich glaube, man merkt einem Cartoon und überhaupt Kunst an, wenn man von vornherein hingeht und sagt, boah, das ist jetzt gerade eine Marktlücke und da mache ich jetzt mal Witze zu oder da mache ich jetzt mal was zu. Ich glaube, das wird auf keinen Fall in irgendeiner Kunstform funktionieren. Das merkt das Publikum.
Naja, na klar, wenn es nicht authentisch ist.
Ja.
Ich
merke es tatsächlich und da kann ich jetzt vielleicht dann doch so ein bisschen Beef reinbringen, so mit den Cartoonisten, Kollegen und Kolleginnen. Wenn da gerade so ein Thema ganz, ganz heiß ist, du siehst, wie manche Cartoons dann rausgehauen werden, so mit der heißen Nadel gestrickt, nur um da diesen Trend mitzunehmen. Also ich finde, das spürt man, wenn man dann so einen Cartoon sieht, dass der jetzt gerade nur gemacht worden ist, damit man da so ein bisschen Traffic abbekommt, als wenn man jetzt einen gemacht hätte, der wirklich witzig ist und der entstanden ist, weil man da gerade wirklich sich einen lustigen Gedanken zugemacht hat. Das wäre mein Wort zum Sonntag. Lass das einfach. Alle, also nicht nur Cartoonisten und Cartoonistinnen jetzt. Es ist ja auch so mit früher Twitter, jetzt X, wirklich zu jedem Ereignis unbedingt einen Tweet rauszuhauen, auch wenn der vielleicht dann ein anderes Problem schon 20 Mal vorher gemacht worden ist. Es ist irgendwann echt ermüdend.
Mhm. Bill Watterson ist es, glaube ich, ne?
Ja.
Heißt er, der Calvin und Hobbes. Ich habe ja damals alle. Ich habe mir das alles geholt und ich habe es 100.000 Mal gelesen, weil ich es zutiefst philosophisch und wunderschön finde.
Das mit dem alles holen brauchte ich gar nicht. Ich habe diese Luxus-Prachtausgabe so in Leder gebunden. Das sind drei riesengroße Coffee-Table-Books, wo wirklich alle gesammelten Werke drin sind. Kann ich dir gleich mal zeigen?
Oh, sehr gerne. Sehr gerne.
Das ist wirklich ein wunderschöner Schuber.
Ja.
Also wenn du da noch Fan bist, dann kann ich das empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Absolut, also ich habe den ganzen Kram natürlich im Regal stehen, weil ich es auch immer wieder rauskrame, wie Asterix-Bände, die man immer wieder rauskramt. Und der hat ja dann damals aufgehört, weil er gesagt hat, es ist alles erzählt. Ja. Und hat auch nicht zugelassen, dass es von anderen Zeichnern weitergeführt wird, obwohl es ja wahrscheinlich so wirklich sehr hohe Angebote gab. Hast du irgendwann auserzählt, deinen Sensenmann?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu einzelnen Themen auserzählt habe. Könnte sein. Ich wage aber, glaube ich, mal zu behaupten, dass ich da so schnell nicht mit aufhöre. Weil irgendwie muss ja auch der Humor und die Gedanken, die man so hat, die müssen ja irgendwie kanalisiert werden. Die
müssen ja irgendwo hin, stimmt
ja. Ja, und ich merke das ja, wo wir gerade so wie so ein Gag inhaltlich entsteht, so eine Idee. Ich merke das ja, ich kann nicht richtig abschalten. Also selbst wenn ich mich aufs Sofa lege und meine Frau gerade irgendwas am Arbeiten ist oder so, du liegst aber voll auf dem Sofa rum, dann kann ich ruhigen Gewissens, wirklich rein Gewissens, kann ich immer behaupten, nein, ich arbeite. Weil ich in dem Moment über irgendwas nachdenke, wie ich da eine Pointe hinkriege für ein Cartoon oder so. Und das mag jetzt wie eine Lüge klingen, dass ich mich vor irgendwas drücke, so bei Hausarbeit oder so, aber das ist wirklich, ich brauche manchmal so dann, wo ich dann so in mich gehe, um über irgendwelche Ideen nachzudenken. Und deswegen ist aber auf der anderen Seite auch so, dass ich halt nie irgendwie so richtig abschalten kann. Ich würde da sitzen und über Witze nachdenken. So, das, ich glaube, das funktioniert am ehesten, und das ist jetzt gerade tatsächlich ein bisschen schade, wie ich finde, ist, so abschalten wäre wahrscheinlich irgendwie PlayStation zocken oder sowas. Mhm. Wobei ich da auch eben wegen Kinder jetzt, ich weiß, ich komme da sowieso nicht zu, auch irgendwie bei der PlayStation 4 dann stehen geblieben ist, und ich habe noch eingeschweißte Spiele. Das muss man sich vorstellen. Ich, wie gesagt, ich, seit,
was stimmt
seit
mit dir nicht?
Jahren nicht angemacht worden. Ja, irgendwann wird es hoffentlich auch wieder besser. Aber auch da, das schlechte Gewissen, wenn man dann eine halbe Stunde gezockt hat, wo hätte ich jetzt wieder was zeichnen können?
Ja,
Das ist so ein bisschen der Fluch bei dem, was man
ich
da so
bei
tut.
Ich habe bei PlayStation 2 aufgehört und ich...
PlayStation 2 war mit der PlayStation 3 zusammen, war auch noch richtig cool, weil für die beiden Konsolen gab es ja echt noch viele Spiele, die man so gegeneinander zusammen auf dem Sofa sitzen spielen konnte. Das hat ja dann auch alles aufgehört, weil es nur noch so Online-Varianten gab. Mhm. Ich fand das immer schön, mit Freunden, gegen Freunde zu spielen, ja, die neben einem saßen. Und man sich dann dementsprechend auch wirklich hassen konnte.
Auch man wirklich in echt anschreien konnte.
Ja, Gamepads in den Kopf schmeißen. Schön Mortal Kombat oder FIFA, sowas halt in der Richtung. Ich glaube, wenn eine Freundschaft ein FIFA-Duell übersteht, dann ist man wirklich gut befreundet.
Wobei ich da auch
komplett raus bin. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch FIFA heißt. Ich glaube, die haben die Lizenz verloren.
Ich habe keine Ahnung.
Egal, wir driften.
Ich bin jetzt nach Frankreich gefahren in Urlaub und an den Mautstellen. Das ist immer so ein bisschen wie Mario Kart.
An den Mautstellen wieder so viele Bananenschalen rumliegen.
Ja, man fährt wieder so auf die zweispurige zu. Ja. Und nachdem es vorher 10 Spuren wegen der ganzen Mautstellen geworden, wie da Schranken ist, fährst aufeinander zu und die kommen alle näher, ob das LKWs oder Dampfwalzen, alles kommt einem näher. Und man
muss wieder bei der Sanduhr wären.
Ja, genau, richtig.
Gleiche Prinzip, Flaschenhalsprinzip. Ja, ja, aber da ist so auch Reißverschluss, oder nicht? Hält sich nur keiner dran, ne?
Ja, das ist aber, die sind aber auch entspannt. Ich glaube, die haben ein Baguette und eine Flasche Rotwein.
Sobald man hier über die Grenze ist, hier Niederlande, Belgien und so, das ist so entspannt, dort Autobahn zu fahren.
Mhm. Ja. Ja, ja.
Da ja, ist nicht.
Allein schon, weil sie ein Tempolimit haben.
Ja, ja, aber wird auch nicht gedrängelt, selbst wenn man nicht in dem Tempo auf der linken Spur ist.
Das ist richtig. Wenn du über so eine Pointe brütest, wie lange machst du das? Hörst du irgendwann auf? Gibt es Momente, wo du sagst, das wird nichts?
Nein, diese Momente gibt es nicht, weil ich alles Mögliche in eine Notiz-App schreibe oder in ein Notizbuch und merke, da ist irgendwas, was man daraus machen könnte, ist aber noch nicht so weit, dann wird das da drin reingeschrieben und damit ist es aus dem Kopf. Erstmal. So, aber dadurch, dass es aufgeschrieben ist, habe ich nicht die Angst, das zu vergessen. Und das kommt immer mal wieder so hervor. Und manchmal findet man dann den Dreh und jetzt ist es, jetzt kann ich es umsetzen. Jetzt kann ich da einen Cartoon draus machen. Manche Sachen sind natürlich sofort da, aber so, dass man da jetzt wirklich aktiv sitzt und zeichnet und dann guckt, dann muss jetzt was draus werden, das gibt's bei mir so nicht. Nee. Mhm. Das kann ich echt verneinen. Dafür habe ich
da genug
andere Sachen
aufgeschrieben,
die ich, ja, du schreibst halt, feilst mir an Text, ne? Da muss ich sagen, wenn ich längere Texte schreibe, dann das ist eher wie Modellieren tatsächlich. Mhm. So immer wieder nochmal von vorne durchlesen. Feinheiten im Satzbau, Satzstellung und andere Wörter und...
Naja, und auch Live-Erlebnis ist ja auch nochmal, das verändert ja auch nochmal viel, wenn man das dann zum Beispiel als Text vorträgt.
Ja, das ist ja sowieso nur, ich habe jetzt gerade nur von Lesetext geredet. Erstmal überhaupt dahinter zu kommen, dass man auch Texte zum Beispiel, wenn man sie schreibt und stellt sich vor, sie liest jemand, gut, ne? Aber dass man sich zum Beispiel dann in der Form dann zurücknimmt und man sagt, ey, ich muss den Text ja vortragen. Das ist Sprechsprache, was ich da jetzt schreiben muss. Dass dementsprechend die Sätze kürzer werden und prägnanter. Und dass man ein Live-Publikum nicht damit beeindrucken kann, dass man jetzt irgendwie 1000 Schachtelsätze hintereinander hat, sondern man es ja selbst irgendwie vortragen muss. Das muss man für sich dann auch unterscheiden. Das ist tatsächlich auch eine ganz große Kunst, wie ich finde.
Hast du nie den Wunsch gehabt, mal so mit der, so diese große Graphic Novel zu machen?
Nein. Ich sag immer, ein Cartoon-Zeichner ist ein sehr, sehr fauler Comic-Zeichner. wie gesagt, ein Bild, ne, Comic ist ein bisschen mehr, bevor man dann da irgendwie um den Pudding rum ist. Nee, das ist, da bin ich dann tatsächlich eher Richtung Trickfilm, da so ein bisschen was aufzubauen, bis dann die Pointe kommt, ist halt auch sehr, sehr zeitaufwendig für so 30 Sekunden. es steht immer kein Verhältnis eigentlich. Und dann tatsächlich eher längere Texte schreiben. Ja, das war Graphic Novel. Aber ich will nichts ausschließen. Tatsächlich nicht. Es kann sein, dass ich irgendwann mal so eine Idee habe, wo ich sage, ey, das muss jetzt 200 Seiten Graphic Novel werden. Und dann lasse ich es dich aber wissen.
Oh, bitte.
Du hattest recht damals. Vor 20 Jahren hast du gesagt, dass du wirst dieses 500-Seiten-Werk niemals hinkriegen.
Okay, Michael, ich danke dir. Aber ich habe noch eine allerletzte Frage.
Ich habe auch noch was zu droppen. Ne? Also ich muss ja, wenn
das ist,
ich jetzt aber die Gelegenheit habe,
ja, dann drop mal.
In deinem Podcast aufzutauchen. Und zwar, wir haben uns ja kennengelernt in Mülheim bei einer sehr schönen Mix-Show.
Weil Lachen ist Trumpf.
Lachen ist Trumpf oder wie ich dann sagte, Lachen ist Trumpf, weil Benjamin ja sehr viele Witze über Trump machte. Und er stand dann auch genau immer so vor dem F, dass man das dann dabei so lesen konnte. Aber ich schweife ab. Eine sehr, sehr schöne Show. 3 Tage hintereinander ausverkauft und wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt, wie ich finde. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und daran sieht man, ja, ich bin Cartoonzeichner und stehe auf der Bühne. Ne? Und muss ich mich ja selbst mal eben da vorstellen. Und meine nächste Solo-Live-Show ist am 18.12. in der Zeche Karl. Das ist ein Weihnachtsspecial dann. Und da bitte ich doch sehr, ganz viele Karten zu kaufen und vorbeizukommen. Sonst ist die Karriere schneller wieder vorbei, als mir lieb ist.
Ich bin, also das geht jetzt raus an Ann-Kathrin hier. Wir müssen eine Cartoon-Live-Show machen bei uns.
Sehr gerne. Wir wahrscheinlich auch richtig schön was mit Kollegen hin, dass ein Festival, ja, der Cartoon-Comic machen. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Ich mag das Ebertbad ja.
Jetzt weiß ich gar nicht genau, deine Heimatstadt, welche ist denn das jetzt? Ist das Herne oder Herten?
Es ist Essen. Ja, dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe ja wirklich, also Herne bin ich geboren worden.
Mozart hat Salzburg gehasst.
Ich habe zu allen diesen Städten ein liebevolles Verhältnis. Ich war erst gestern noch in Herne. Ich kann schon vorankündigen, ich habe nächstes Jahr dort in Herne eine große Ausstellung, passend auch zum Thema Filme, wie ich gerade sagte, weil auch mein aktuelles Buch Spoiler-Alarm um Filme geht. Und das wird in Herne sein, da freue ich mich sehr, sehr drauf. In Herten, wie gesagt, bis jetzt fast mein ganzes Leben gewohnt und habe dann auch sehr viel gemacht und getan. Weshalb, und das ist die Anekdote dabei, ich vor 3 oder 4 Jahren war das, den Bürgerpreis der Stadt bekommen habe für kulturelles Engagement. Und was mir nach wie vor sehr, sehr leid tut, ist, dass ich kurz danach dann weggezogen bin. Das wirkt so wie, jetzt hier habe ich alles erreicht und jetzt tschüss, macht's gut, ihr Ficker. Also, nee, das war so nicht gemeint. Es kam ein Kind deswegen. Und in Essen ist, also wirklich, ist ja für mich eine komplett neue Erfahrung. Das ist ja eine riesengroße Stadt und ich fühle mich total wohl in Essen. Nicht zuletzt natürlich wegen meiner Familie, wegen meiner eigenen Familie mit den 2 Kindern, Hund und Frau. Nicht in der Reihenfolge vielleicht. Gott, wenn die das hört. Es ist hier aber auch, es sind ja auch so viele Möglichkeiten, ne? Das muss man ja auch sagen. Und in welch kurzen Zeit ich hier auf einmal, ich war ja schon bei unserem Bürgermeister im Podcast, ich war mit Marc-Uwe Kling in der Lichtburg auf der Bühne vor irgendwie fast 1000 Leuten. Das war unfassbar. Ich spiele in der Zeche Karl im Dezember und nächstes Jahr tatsächlich auch im Stratmanns.
Und wir gehen zusammen, also ich komme zu dir zur Comic-Con.
Ja, ne, aber in Dortmund.
Das ist in Dortmund, ja, aber trotzdem.
Dortmund auch cool, wenn man jetzt nicht gerade Schalker ist, aber ja, die Comic-Con war ja in Essen. Das war jetzt im Sommer. War nur nicht so gut besucht. Man wird sehen, wie es nächstes Jahr läuft. Ist nämlich dann nächstes Jahr ist nochmal Essen und die Weihnachts-Comic-Con sozusagen, die ist ja immer in Dortmund. Auch immer ein sehr, sehr schöner Termin, wo sehr viele Leute dann an meinem Stand da vorbeikommen und sich was in die Bücher reinzeichnen lassen. Das mache ich ja immer. Ich signiere ja nicht nur, sondern kriegt jeder was gezeichnet. Und da freue ich mich auch tierisch drauf. Anfang Dezember ist das. Und wie gesagt, Ende November bin ich auch in Bottrop. In der Buchhandlung.
In der Humboldt-Buchhandlung.
Ja, genau, und werde dort signieren. Ein Weihnachtssignieren. Ich helfe den Menschen, ihre Weihnachtsgeschenke zusammenzukriegen.
Das ist immer wichtig, Weihnachten ist echt, also da was Besonderes zu kriegen.
Geben und nehmen, weil ich sag mal, es kommt ja auch jemand Gutes zugute durch mir. Und ich zeichne dann was in die Bücher und so rein. Und das ist immer ganz schön zum Verschenken. Ne? Kommt vorbei. Und vor allen Dingen am 18.12. Zeche Karl. Und ich bin ganz aufgeregt.
Jetzt ist natürlich die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, wenn die Heimatstadt, die lobt einen Preis nach dir aus, aber du bist ja weggezogen.
der wurde nicht nach mir ausgelobt.
Nein, aber sagen wir mal, sie würde einen ausloben. Die Härtener würden über die Kränkung hinweggehen, dass du weggezogen bist und sagen, der Holzschulte, weißt du was, wir machen jetzt einen Cartoon-Preis, der nach ihm, wie heißt der Preis dann?
Ja, ganz bescheiden nach mir benannt, ne? Mhm. Aber ich meine, ein Vorschlag wäre auch irgendwie so eine
Nazi
Nazi-vorbelasteten Straßennamen halt umzubenennen und dann einfach Rollschulte-Straße oder Allee. Eine Allee. Ja. So. Das wär doch angemessen. Finde ich angemessen.
Ja. Oder ein Fußballstadion vielleicht.
Okay, das ist in Härtener natürlich ein wenig zu klein. Also da muss man ja schon sagen.
Es gibt in Bottrop die Dieter-Renz-Halle. Wer ist Dieter Renz? Egal.
Das fragt man sich ja in Oberhausen da bei der Arena jetzt auch. Wie Rudolf Weber oder wie heißt
Rudolf
das?
Rudolf Weber?
Was? Oder wer ist das?
Der macht Reinigungsmittel. Ja.
Naja, also heutzutage kann man auch alles kaufen.
Ja.
Ja, genauso wie so ein Haken so bei Facebook oder Twitter kann man auch alles kaufen. Ist heutzutage nichts mehr echt.
Ach, es ist schrecklich. Ja. Aber wie schön, dass du weiterhin echte Sachen machst. Und wie gesagt, in der Humboldt-Buchhandlung in Bottrop können wir das sehen. Du bist am 18. Dezember in der Zeche Karl.
Genau.
Mit deinem Solo. Und ja, ansonsten ständig irgendwo auf irgendwelchen Kanälen zu finden. Michael Holzschulte. Tot aber lustig. DE.
Danke, dass ich dich empfangen durfte.
Danke für den leckeren Kaffee und ja, dass dein Hund mich angebellt hat.
Man hört ihn vielleicht gerade im Hintergrund.
Danke.
Tschüss.
So, was machst du heute noch?
Ich mach gar nichts.
Gar nichts?
Gar nichts. Ich mache jetzt einfach gar nichts. Ich wollte
eine Unverschämtheit.
Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Also ich muss jetzt zurück ans Laptop und da noch ein bisschen fürs Ebertbad arbeiten. Und dann mache ich heute einfach gar nichts.
Ach, das klingt toll. Naja, ich werde noch ein bisschen Kinder in der Gegend rumfahren und werde das Interview mit Michael Holzschulte schneiden. Das ist mein Plan für heute. Dann würde ich sagen, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, bitte, bitte, bitte empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr. Lasst uns eine Bewertung da auf irgendeinem Portal. Wenn ihr kein Portal habt, über das ihr es hört, dann könnt ihr das, falls ihr es weiterempfehlt, könnt ihr einfach sagen, hier, auf der Ebertbad-Seite ist vorne ein Reiter, Wasser im Ohr, der Podcast. Und dann sehen wir uns im Ebertbad. Denkt daran, empfehlt diesen türkischen Abendbeiter, weil der ist bestimmt, das ist mal ganz, ganz, ganz was anderes. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist...
Jaha.
Und... Arschbombe!
Arschbombe!
Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.